Hallo und herzlich willkommen im Radio Wüstewelle. Wir laufen auf 96,6 MHz. Wir sind hier bei der Sendung Femme Rasant und es ist der 6. März. Heute widmen wir uns einem Thema, das oft im Verborgenen bleibt und doch so viele betrifft. Dem Verlust eines Kindes während der Schwangerschaft oder der Geburt. Der Film Kommen, Gehen, Bleiben von Alina Ziranek und Claudia Nagel gibt drei Frauen eine Stimme. Jessica, Biene und Vera. Sie erzählen von der Vorfreude auf ihr Kind, einem Moment tiefster Trauer und dem schweren Weg danach. Auch im Film zu sehen ist Bestatterin Xenia Krämer, die betroffene Eltern auf einfühlsame Weise unterstützt. Der Film zeigt, wie wichtig es ist, der Trauer Raum zu geben und wie entscheidend ein unterstützendes Umfeld für die Frauen sein kann. Anschließend an den Film gab es ein Interview auf der Bühne mit der Regisseurin Alina Ziranek, Christa Spitzner, die Hebamme mit langjähriger Erfahrung ist, und Biene, eine der betroffenen Mütter. Im Anschluss an die Veranstaltung haben wir die drei auch noch für euch interviewt. In diese beiden Beiträge hören wir jetzt rein. Viel Spaß!
Ja, Alina, was hat dich dazu bewegt, dich auf dieses Tabuthema einzulassen, einen Film drüber zu machen? Tabu, weil allgemein nicht gern über Tod gesprochen wird. Und noch weniger, wenn es sich eigentlich um so ein erfreuliches Ereignis wie eine Geburt handelt. Gab es da ein Schlüsselereignis und wie bist du das angegangen, in so einer belasteten Situation mit den Protagonistinnen ihre Geschichte in den Film einzubringen? Und was hast du dabei auch entdeckt an Neuem?
Viele Fragen in einer. es kam eigentlich ganz seltsam dazu. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren schon an so einem ähnlichen Stoff recherchiert. Ich wollte gerne einen Film machen über Menschen in Berufen, die so an Scharnieren des Lebens arbeiten, und wollte eben einen Bestatter. Ich hatte einen sehr jungen Altenpfleger und eine Hebamme. Und das, ich habe es nicht finanziert bekommen. Also auch die Stoffentwicklung nicht. Das ist einfach, das will keiner sehen. Aber es hat mich nicht losgelassen und dieser Stoff lag eine ganze Weile in der Schublade. Und dann war 23 die 50 Jahre Gebietsreform in Baden-Württemberg. War das 23? 22?
22?
Letztens. und da ich im Landkreis Sigmaringen groß geworden bin, da zur Schule gegangen bin, hat sich der Landkreis überlegt, oder das Kulturamt, drei ehemalige Sigmaringer Filmschaffende, die es so halbwegs was gebracht haben, zu fragen, jeweils einen Film über den Landkreis zu machen. Und ich dachte, das ist meine Idee, die hole ich jetzt aus der Schublade und mache einfach über junge Menschen in diesen Berufen, die ich wahnsinnig bewundere, mache ich ein Porträt. Und habe dann aber eine Freundin, weil ich in Leipzig lebe und das so weit war und ich eben vor Ort schlecht recherchieren konnte, habe ich eine Freundin gefragt von früher, ob sie denn nicht jemand kennt, alten, jungen Altenpfleger, eine Hebamme, einen Bestatter. Und sie sagt, ich kenne eine tolle Bestatterin, weil ihre Tochter arbeitet bei mir im Laden. Und so kam das, dass sie mich mit Xenia zusammengebracht hat, und wir da ganz, ganz schnell auf der gleichen Wellenlänge waren. Und auch als ich über Xenia recherchiert habe, was sie so macht, was ihr am Herzen liegt, und da waren eben diese Bestattungen der Sternkinder, war das auch sehr schnell klar, dass das der Fokus sein wird. Es wurde dann nicht dieser Gebietsreformfilm, weil es hieß, dass das kann man nicht machen. Ich habe es sehr lange versucht zu sagen, doch, das muss man machen. Ich habe dann noch einen anderen Film gemacht, aber diesen Film musste ich dann trotzdem ich musste ihn einfach machen. Und Xenia hat mir auch den drei Frauen vorgestellt und war dann relativ schnell, dass wir alle zueinander gefunden haben und eine gemeinsame Sprache gefunden haben. Und der Zeitpunkt aber der Dreharbeiten war eigentlich im Nachhinein eigentlich total irre, weil ein halbes Jahr vorher ist mein Vater gestorben. ich war hochschwanger und im und dann kam 3 Monate später kam mein Kind zur Welt und ich habe noch gestillt und habe mich aber mit dem Thema Sternkinder und Totgeburten beschäftigt und eigentlich war das Wahnsinn. Aber es war gut und ich habe sehr vieles gelernt und vor allem auch, dass ich diese Themen anspreche. Also klar anspreche und ich gelernt habe, wenn die anderen das nicht möchten, dann werden sie es mir sagen. Aber in der Regel wollen Menschen darüber sprechen. Und, aber auch nicht nur in Bezug auf dieses Thema, sondern auch viele andere Themen. Häusliche Gewalt, Depressionen, dass ich das einfach anspreche.
Ja, und wie bist du es dann angegangen, eben in so einer delikaten Situation mit so viel Trauer, was da im Raum schwebt, wie das jetzt anzugehen, um das filmisch auf die Leinwand zu bekommen und ja alles zu berücksichtigen, was nun auch an Schwierigkeiten in den einzelnen Personen lag.
Also was ich von Anfang an nicht wollte, ist, dass ich die Frauen vor Kamera erzählen lasse. Das war von Anfang an ausgeschlossen. Weil das fand ich einfach nicht richtig. Mhm. Ich hatte immer ein Mikrofon mit und ein Aufnahmegerät. Wir haben Tonaufnahmen gemacht und es war von Anfang an, ich glaube, es war von Anfang an die Idee, dass ich die Geschichten kürze. Wir dann in ein Fotostudio gehen, in ein sehr helles Fotostudio gehen und ich ihnen die eigenen Geschichten vorspiele und sie dabei filme. Mhm. Aber dass sie eben wirklich alle Zeit der Welt hatten, zu erzählen, auch Worte zu finden, auch nach rechts und links abzuweichen und genau, dass es da auch nicht irgendwie noch dieses dritte Auge dann dabei war. Und diese anderen Bilder, bei Xenia war es relativ klar, dass ich sie bei ihrer Arbeit begleiten wollte. Manches hat nicht so geklappt, weil wir einfach keine Drehgenehmigung auch für ein Krankenhaus bekommen haben. Aber genau, dann kam eben in der Montage diese Naturbilder, dass wir gesagt haben, wir brauchen noch so eine andere Ebene, eine Assoziationsebene, wo Luft ist und wo Sonne ist und Natur ist. Genau.
Ich glaube, das war wirklich erleichternd, tröstlich auch beim Zuschauen, beim Schauen des Films. Ja, vielleicht können wir dann mal weitergeben an Biene, wie denn dann der Prozess war, diesen Film zu machen für dich.
Xenia hat, wir haben eine WhatsApp-Gruppe für Sternkind-Mamas und da hat sie das reingeschrieben, dass sie mit dir Kontakt hatte und dass du jemanden suchst und für mich war eigentlich ganz schnell klar, dass es mir wichtig ist und dass das ein ganz wichtiges Thema ist, über das wir eigentlich alle sprechen sollten. Und ja, habe mich dann gemeldet und so kam der Kontakt ganz schnell zustande. Und wir hatten uns dann getroffen bei mir zu Hause. Du hast alles mitgebracht für die Tonaufnahmen. Und ich muss ehrlich sagen, das Gespräch, was wir hatten, das waren locker 2,5 Stunden. Doch, klar war es emotional, ganz klar. Wir haben beide geweint, ganz viel geweint und es war aber auch schön tatsächlich. Auch dieses gerade miteinander weinen und dieses gemeinsam das irgendwie zu durchleben, sage ich jetzt mal, ist auch ganz wichtig und auch ganz schön. Und das hat uns beiden, glaube ich, auch ganz gut getan. Wir haben mal eine wunderschöne persönliche Ebene gefunden und und dann haben wir uns dann Monate später nochmal getroffen für die Videoaufnahmen und in dem Fotostudio. Genau, ich wusste, was auf mich zukommt, das hattest du ja im Vorfeld kommuniziert und es ist trotzdem schwer, wenn man das dann hört. Ich glaube, man hat es ganz deutlich gesehen. Wir haben da, glaube ich, alle ganz fleißig geweint. Ja, aber es war trotzdem gut, muss ich sagen.
Es wurde ein Teil von einem Heilungsprozess, oder?
Ja, definitiv.
Und das war dann auch ausschlaggebend, dass dann praktisch du später auch in eine erneute Erwartung von einem Kind auch positiv reingehen konntest?
Sagen wir so, als die Sprachaufnahmen waren, war ich bereits schwanger. Mhm. Jesse auch. ja, also, dass wir nochmal ein Kind wollen, das war im Krankenhaus schon definitiv gleich klar. Das kann nie und nimmer das Kind sein, weil das ist ja gestorben. Und es kann auch das nie ersetzen, das ist auch völlig klar. Und ja, aber der Kinderwunsch ist ja nicht weg. Also deswegen haben wir uns, wir mussten den Weg über die Kinderwunschlinie gehen und für uns war gleich klar, dass wir diesen Weg noch einmal gehen werden, auch wenn er natürlich beschwerlicher ist, als das normal funktioniert. Aber es war trotzdem wunderbar. Also hätte ich auch wieder so gemacht, tatsächlich. Also,
genau. Und das Sternkind ist ja auch geblieben, wie es der Titel des Films sagt.
Bleibt immer. Es ist bleibt ein Teil immer. Von uns.
Teil von eurer Familie.
Ganz genau. Und wenn der Geburtstag hat, dann bestelle ich auch eine Geburtstagstorte beim Konditor, genauso wie für meine anderen Kinder. Und dann machen wir da auch Luftballons hin. Und ich lade dann nur die Leute ein, tatsächlich, die für die auch Hans wichtig ist. Und ja, weil das kristallisiert sich dann leider oft heraus, dass da man aussortieren muss, sage ich jetzt mal. Und da ist es völlig egal, ob das den Freundes-, Bekannten- oder sogar Familienkreis betrifft. Mhm. Ja, genau.
Aussortieren, wenn nicht sensibel mit der Situation und dem Kind umgegangen wird.
Na, sagen wir es mal so. Ich habe eine, die war bei mir Trauzeugin und sie hat mir 4 Wochen nach der Beerdigung meines Sohnes gesagt, mit dem Thema Tod ist sie durch und sie will davon nichts mehr hören. Und ganz ehrlich, wozu soll ich mich mit Menschen umgeben, die mir nicht gut tun und für die das alles egal ist, sage ich jetzt mal, die sind dann einfach falsch.
Gibt es denn noch irgendwas, was du jetzt nochmal ganz wichtig findest, in diesem Prozess, das zu verarbeiten und eben auch filmisch nochmal reinzugehen, was du nochmal wichtig fändest, den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal zu erzählen?
Wichtig finde ich im Prinzip eigentlich so gut wie alles daran. Die ganzen Sachen im Vorfeld, wenn man dann erfährt, mein Kind ist jetzt gestorben, was kann ich jetzt alles tun? Es hieß so wunderschön von Xenia, man hat eigentlich Zeit, aber ich war im Krankenhaus und mir haben sie dann gleich gesagt, okay, also wir leiten dann jetzt ein und dann geht's los. Und da hieß es dann nicht, ich kann noch nach Hause gehen und mich da irgendwie informieren. Ich habe nur schnell meinen Mann angerufen, der kam dann irgendwann. Klar, der wurde auch mit aufgenommen und wir haben unsere Tochter dann untergebracht bei Bekannten, aber ja, wie es dann so weitergeht, das so richtig klärt einen niemand auf, muss ich ehrlich sagen. Man hat dann so eine Mappe in die Hand gedrückt bekommen und so, und jetzt beschäftige dich damit so ungefähr. Und das ist irgendwie, ja, unschön, sag ich jetzt mal.
Ganz unpersönlich.
Ja, genau. Genau.
Und ich meine, jetzt, wo wir jetzt Xenia nicht hier haben können, auch vielleicht kannst du nochmal sagen, was für eine Rolle Xenia für dich gespielt hat in dem ganzen Prozess?
Als bei mir eingeleitet wurde, also sagen wir so, meine Einleitung hat 2 Tage gedauert, bis dann wirklich die Geburt losging, hat es eine Weile gedauert. Und gleich als es eingeleitet wurde, kam eine von so einem älteren Hebammen, kam auf mich zu, die war sehr empathisch, muss ich ehrlich sagen, und das war Corona-Hochzeit und man hat ganz genau bei ihr gespürt, dass sie eigentlich mich gerne irgendwie berühren möchte, um mich zu trösten, dass sie es aber nicht darf. Aber alleine, dass ich das gesehen habe, hat mir schon unglaublich viel bedeutet. Und die hat dann, die hat mir dann Xenia empfohlen und hat für mich sogar schon dort angerufen und hat schon Bescheid gesagt, dass wenn wir dann anrufen, dass sie schon Bescheid weiß, weil es ist unglaublich schwer, das auszusprechen, ganz ehrlich. Es fällt mir auch heute noch schwer, einfach zu sagen, dass man eine Totgeburt hatte. Und genau, und als ich Xenia dann angerufen habe, wusste sie gleich Bescheid. Sie hat dann gesagt, alles klar, ich mache mich auf den Weg. Und dann unterhalten wir uns. Und dadurch, dass bei mir die Einleitung so lange gedauert hat, hat sie dann genau gesagt, okay, also wie es denn weitergeht. Also wir mussten ja dann Musik auswählen für die Beerdigung und wie es läuft mit den Blumen und alles, was für jede andere normale Beerdigung für einen Erwachsenen, sag ich jetzt mal, auch gemacht wird, wird da ja auch gemacht. Und es ist schon schwer, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben die Zeit dann genutzt für uns und haben uns mit den Themen dann beschäftigt und wussten, dass wenn er dann zur Welt kommt, dass sie dann angerufen wird, dass sie dann gleich kommt. Und ihr war es sehr wichtig, ihn zu sehen. Sie hat sich auch direkt auf den Weg gemacht, was ich wunderschön fand, muss ich ehrlich sagen, dass sie ihn sehen wollte und dass es ihr wichtig war. Genau, und der Sternkind-Fotograf, mit dem hatten wir dann auch Kontakt, der wurde auch kontaktiert. Und wie auch im Film gesagt wurde, das ist der einzige Schatz, den wir heutzutage noch haben. Ja. Und das ist doch wichtig, muss ich ehrlich sagen. Und dass die Menschen keine Angst haben sollen. Und da ist es egal, ob das medizinisches Personal oder alle anderen betrifft. Jeder darf immer gerne kommen und mit uns sprechen und Fragen stellen. Warum auch nicht? Ja, ich kenne niemanden, der das nicht gerne möchte.
Ich noch ergänzen, was Vera. Vera ist die Frau in Rot mit dem Trisomie 13. Tor. Und Vera sagte, warum sie diesen Film macht. Sie hat den Film nie gesehen. Sie hat ihn sich nie angeschaut. Aber sie sagte, sie macht das, weil sie selbst gerne so einen Film gesehen hätte, als sie in der Situation war. Und deswegen war es ihr wichtig, diesen Film zu machen. Und wir hatten letzten Herbst eine Vorstellung in der Klinik in Sigmaringen, wo viel Medizin, also ausschließlich, man weiß nicht, ob ausschließlich, aber zum großen Teil medizinisches Personal da war. Und tatsächlich, dass die meisten das allererste Mal die Geschichten gehört haben, nachdem die Frauen und die Babys das Krankenhaus verlassen. Und das war für sie eine komplett neue Welt. Und sie hatten so, wir müssen empathischer werden, wir müssen sensibilisiert werden, wir müssen uns damit viel mehr beschäftigen, als wir es bisher getan haben. Und das fand ich erstaunlich. Aber das, ja, da scheint noch viel Luft nach oben zu sein.
Haben wir auch im Krankenhaus auch noch was geändert danach?
Sie versuchen es. Sie versuchen, die Frauen nicht auf der Wochenstation uns zu bringen, sondern oftmals auf der Intensivstation oder wo eben Platz ist. Also da achten sie darauf, wenn es möglich ist. Es werden Flyer mitgegeben, wenn es Ausschabungen sind, für diese Sammelbestattung, die einmal im Jahr stattfindet. Also da versucht man schon, die Hebammen auch, dass diese Flyer wirklich weitergegeben werden. Weil das sonst durch Datenschutz man die Familie nicht kontaktieren darf. Und das ist die einzige Möglichkeit, entweder durch Zeitung oder eben durch diesen Flyer über diese Möglichkeit zu informieren. Also es hat sich schon ein bisschen was getan, aber es ist, glaube ich, immer noch ganz viel Luft nach oben.
Und genau, da wollte ich nämlich anschließen mit Christa, wenn du immer sie. Ja. Ja, genau. Das wollte ich nämlich fragen, aus deiner Perspektive, was hat es denn für einen Wandel gegeben in Deutschland im Umgang mit Totgeborenen, Tod von Neugeborenen in Krankenhäusern, aber auch von Hebammen oder allgemein in der Gesellschaft? Ich kann mich nämlich noch an schreckliche Geschichten aus den 60er, 70er Jahren erinnern, an einen völlig unempathischen Umgang in Krankenhäusern mit den Kindern und den Müttern. Und wann hast denn du angefangen, im Kürze Geburtshaus dich besonders um verwaiste Mütter zu kümmern und was waren deine Lernprozesse dabei?
Okay, ich gehe mal in die Geschichte. 60er, 70er Jahre, 80er. Also es war erstmal so, dass jetzt hier die Meinung total so war, dass wenn eine Frau ihr Baby geboren hat, ein totes Baby oder ein schwer krankes Baby, was dann bei der Geburt, nach der Geburt gestorben ist, dass man es schnell wegnimmt, weil das wohl besser sei für die Frau, dass sie es viel, viel besser verarbeiten könne. Und von daher, also sie es nie zu Gesicht bekommen hat, es dann auch, also ich weiß Bilder, wo dann das Kleine in eine Chromorganschüssel kam. Ach, und Organmüll einfach dann auch zugeführt wurde. Hat auch mit dieser Bestattungsgrenze, also 1000 Gramm war damals, ich meine, Christiane, hilf mir.
500.
Nee, aber 1000 Gramm war es, glaube ich. Das hat sich ja erst verändert.
Nee? Ich glaube, es war immer erst 500 und 1000. Das wüsste ich nicht.
Ja, also auf jeden Fall, dass dieses Bestattungsrecht, dass man jetzt 500 Gramm Kinder eben auch bestatten darf, das gibt ja schon mal eine ganz andere Würde, eben auch diesem kleinen Mensch. Also es hat sich zum einen jetzt mal das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, wie gehe ich mit den Frauen um, die Männer, ich weiß gar nicht, das war einfach, das gab es gar nicht. Ja, also jetzt, dass Männer Gefühle, dass Männer dabei, beziehungsweise der Mann halt der Starke ist, der die Frau jetzt hier unterstützen muss und der, das Leben geht weiter und jetzt, sie darf ein bisschen trauern, aber es ist dann irgendwann auch mal gut, ja, so wie deine Trauzeugin, immerhin 4 Wochen. ja, also ich denke, das hat sich total verändert. Also ich bin, ich sage es mal, groß geworden in Tübingen, da habe ich gelernt, 97 bis 99. Und da war als Schülerin schon so, dass der würdevolle Umgang im Kreissaal, dass man also jetzt hier, dass die Begleitung sehr empathisch, dass es gewürdigt wurde, dass ein Mensch auf die Welt kommt, dass die Frau nach Möglichkeit, die Mutter, dass sie das Baby auch berührt, dass sie es trägt, also auch jetzt im Arm trägt, dass der Vater mit reingenommen wird, dass man so schöne Körbchen eben auch hatte, wo man das Baby dann reingelegt hat. Also sehr, sehr viel mit Liebe.
Also du sprichst jetzt schon von Sternenkindern.
Ich spreche von Sternenkindern, genau, weil die, also gerade so 24. Schwangerschaftswoche und aufwärts ist so im Kreißsaal, wo dann eben die Frauen in den Kreißsaal kommen zum Gebären. Ich spreche jetzt nicht von den Kleineren, das ist ein anderes Thema, vielleicht, dass wir das nachher noch kurz ansprechen, wenn es darum geht, was kann man denn vielleicht verändern. Also auf jeden Fall, dass ich das als Schülerin schon so erlebt habe und mitgenommen wurde, dass das auch Hebammenarbeit ist. Und dass es so, so wichtig ist, dass man eben, klar, Hebamme, wenn man sagt, man ist Hebamme, dann, ah, was für ein toller Beruf. Ja, ist es. Total toll. Aber diese andere Seite gibt es einfach auch. Also Tod und Leben gehört einfach sehr, sehr dicht zusammen. Und das erlebt man im Kreißsaal auch. So bin ich dann nach Reutlingen in den Kreißsaal gekommen. 10 Jahre habe ich da gearbeitet und das war mir so wichtig, da einfach auch so die Brücke zu sein. Wenn, du hast das erzählt oder auch, das kam in dem Film sehr gut raus, ich bin schwanger, ich freue mich, die Zukunft, die ganzen Bilder, die da sind, ich kann jetzt bald in Mutterschutz oder Beschäftigungsverbot und an Weihnachten sind wir zu dritt. Das sind all, also nur ein ganz kleiner Auszug von dem, wie die Gedanken sind, wie die Gefühle sind, die Visionen sind. Und dann gibt es eine Prognose oder gibt es eben diese schockierende Nachricht. Und dann kommt alles zusammen. Ich bin dann in der Klinik. Und statt dass ich mich jetzt eben mit dem Kinderwagen auseinandersetze, muss ich mich jetzt auseinandersetzen, welchen Sarg nehme ich denn da jetzt? Und vielleicht sind noch gar keine Familienmitglieder gestorben. Also Tod gibt es vielleicht noch gar nicht in dem Leben. Und diese Ängste, die dann auch so da sind, eben das Baby zu berühren, das Baby zu waschen, das Baby anzuziehen, das braucht manchmal eine Hilfestellung. Und da sind wir Hebammen einfach auch so wichtig an der Stelle, dass wir eben auch mit dem Baby sprechen, wie Xenia, wie das auch so kam in dem Film. Auch so wichtig, also dass das jetzt wirklich ein Wesen ist. Das Wesen ist nicht mehr da, vielleicht ist es da irgendwo, es ist nicht mehr in dem Körper, aber ich spreche es an, so wie ich mit einem Baby auch sprechen würde. Und das hilft den Eltern sehr, dass eben sie das dann auch, diese Berührungsängste, dass die dann eben verloren sind und dass es ein wunderschönes Baby ist. Und eben auch die kranken Kinder, die vielleicht ein Syndrom haben, sichtbar. Also auch Xenia eben, also Xenia spricht mir sehr aus dem Herzen und eine tolle Frau. Und dass man eben dann ein Mützchen oder eben eine Decke drüber ziehen kann. Und die Eltern, die sehen es dann gar nicht mehr, dass da jetzt an sich vielleicht irgendwie ein offener Rücken oder eben am Köpfchen irgendwas ist, sondern sie sehen wirklich das ganze Kind und all das, was es sonst noch so hat, das Schöne eben. Und die Veränderung im Kreissaal eben, dass man auch die Sternenkinder-Fotografen und Fotografinnen eben auch hat, die ehrenamtlich arbeiten, die man also auch am Wochenende oder Feiertage eben anrufen kann.
Gibt es jetzt hier? Gibt es in Tübingen auch?
Ja.
Also, und in Sigmaringen, überall? Ja.
Das ist so ein richtig flächendeckendes Netz geworden und wirklich ganz tolle Fotografinnen und Fotografen. Und so eben, was hat man denn sonst noch vom Kind? Nämlich, das ist die Schatztruhe und da sind die Bilder drin. Oder wenn dann nachfolgende Kinder oder wenn schon Kinder da sind, das ist auch so wichtig für die Geschwisterkinder, dass sie eben dann von dem Bruder oder die Schwester eben auch sehen und dass sie große Schwester, großer Bruder geworden sind. Oder aber die Kinder, die danach kommen, ich habe einen großen Bruder und eine große Schwester. Also es einfach so gut ist, darüber zu sprechen, das Kind zu integrieren. Sehr oft sehe ich dann auch im Wohnzimmer eben dann ein Regal, das könnte auch ein Schrein sein, der dann da gemacht wird, aber das Bild von dem verlorenen Kind mit einer Kerze oder eben dann schöne Blumen, also dass das einfach mit im Wohnzimmer ist und mitlebt. Und das finde ich viel, viel besser, so eben das Kind in der Familie aufzunehmen und zu bewahren, als, was ich vorher so sagte, wie es früher war, am besten nicht drüber reden und ja nicht sehen. Und was ich einfach auch so, also ich war auch in der Pflege eben eine Zeit lang und also bevor ich die Hebammenausbildung gemacht habe und gerade so die älteren Frauen, gerade dann auch so in den die in den Sterbeprozess gehen, dass dann plötzlich dieses verlorene Kind plötzlich wieder da war, ja, und dass es gesucht wurde und dass da wirklich so das Thema eben nicht erledigt ist, sondern dass es spätestens wahrscheinlich dann auch da wieder kommt. Also daher.
Wir haben ja auch gestern einen ganz anderen Zusammenhang, aber eine ganz ähnliche Situation. Es ging gestern in einem Film um Frauen, die eben im Irak Jesidinnen, die verschleppt worden waren und sexuell versklavt wurden. Und die danach eben zurückkommen in ihre Communities und dann auch eben so eine Haltung da war, zu sagen, wir wollen nicht darüber reden, du sollst nicht darüber reden, wollen wir gar nicht wissen, wir lassen das hinter uns. Und wo eben dann auch die Psychotherapeuten gesagt haben, das ist das große Problem, weil man steckt es weg und nachher kommt es viel schlimmer hoch in der Psyche der Frauen, also kommt es ein richtig dickes Trauma dann hoch. Also in so vielen Fällen ist es wirklich kein guter Ratschlag zu sagen, man steckt es einfach lieber weg. Aber ich meine, klar, dass so unsere ältere Generation, so sind sie, genau, das war das Typische, wie sie aufgewachsen sind. Ja. Und das war eben auch in Bezug auf Geburt und Tod, war das eigentlich dann so die Regeln. Ja, nochmal eine Frage an Biene. Wie war denn das bei euch mit den Geschwistern? Was hat es für Sie denn bedeutet, dieser Umgang?
Für Lilly, oder? für meine Tochter. Also ich muss sagen, ich habe für uns, jeden von uns, habe ich einen Psychologen gesucht. Und meine Tochter war zu dem Zeitpunkt eben auch schon 8. Und die wollte zu keinem Psychologen. Dann habe ich geguckt, was es sonst gibt für Möglichkeiten und bin darauf gestoßen, dass es Kindertrauergruppen gibt. Und habe die angeschrieben. In Sigmaringen gab es zu dem Zeitpunkt keine. Und aber wir konnten dann, also in Überlingen startete dann eine und da hatte ich sie dann angemeldet und da sind wir da regelmäßig hingefahren und das hat ihr unglaublich gut getan und ja, und dann war parallel dann für die Angehörigen war da auch noch eine Gruppe, die dann über die Caritas dann lief und das war ganz nett, muss ich ehrlich sagen. Da waren natürlich nicht nur Kinder da, bei denen ein Geschwisterkind verstorben ist, sondern eben auch ein Elternteil oder so und am Ende des Tages haben wir aber trotzdem alle einen Verlust und da ist es egal, ob man da erwachsen ist oder ein Kind, das ist das, was uns alle miteinander verbindet und da haben sich tatsächlich dann auch dort wunderschöne Freundschaften geschlossen, muss ich ehrlich sagen, mit denen wir auch aktuell immer noch befreundet sind und deswegen muss ich sagen, Hans ist zwar nicht mehr da, aber ich glaube, dass er viele Menschen uns vor allem auch verändert hat und dass die Menschen, die wir heute in unserem Leben haben, dass das gute Menschen sind und dass er auch bewirkt hat, dass Menschen auch zu besseren Menschen werden. Zum Beispiel bei meinem Regenbogenbaby, so nennt man dann die Kinder, die nach einem Verlust dann da sind, sag ich jetzt mal, geboren werden. Und als ich da eine Fotografin hatte fürs Babyshooting, fürs Neugeborenen-Shooting, hat sie dann auch von Hans erfahren und ist daraufhin dann auch zu den Sternkind-Fotografen dann gegangen und macht das jetzt dann eben auch. Und dann denke ich, oh, das ist doch eigentlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Mhm. Das hatte sie vorher nicht auf dem Schirm und macht das aber jetzt. Und ich finde es super, muss ich ehrlich sagen. Also, ja.
Und Lilly hat also die Präsenz von Hans in der Familie akzeptiert und ist Teil definitiv für sie auch von der Familie.
Genau, also sie ist dann, wir haben sie dann immer freigestellt, ob sie mitkommen möchte dann zum Grab. Und da wir nicht weit weg wohnen vom Friedhof, ist das ja auch fußläufig gut erreichbar. Und genau, also wir zwingen sie dazu nichts. Sie darf das frei entscheiden und wenn sie nicht möchte, dann ist es okay. Und keine Ahnung, zu Weihnachten macht sie ihm dann sogar, bastelt sie ihm dann was und das bringen wir dann hin und keine Ahnung, oder zu Silvester gehen wir dann hin mit Kindersekt und stoßen dann an. Genau, also es gibt, glaube ich, schon ganz nette Sachen, wie man da tatsächlich alle da irgendwie mit integrieren kann.
Du wolltest aber gerne noch was loswerden. Was sollte sich ändern?
Die Biene hat Zeit gesagt. Also ich finde Zeit so, so wichtig, dass also jetzt die Diagnose, sie steht, keine Herztöne mehr. Ich fand es grausam, als du von der Gynäkologin erzählt hast, dass sie still war, dass sie nichts gesagt hat.
Ja.
Als du nachgefragt hast, gell, dass immer noch nichts kam. Also das und die Mimik, also ich denke, das ist so eine Situation. Klar, natürlich, auch kann man auch verstehen jetzt hier, die Gynäkologin, die einfach jetzt hier auch richtig, also darf sie ja auch sein. Aber da wirklich jetzt hier einen anderen Umgang zu finden oder eben auch dann schneller was zu sagen, ich denke, es ist recht schnell klar, dass das Baby nicht mehr lebt und nichts zu sagen ist grausam. Also da würde ich wirklich mir wünschen, dass Fortbildungen, Weiterbildungen, Interesse des medizinischen Personals, also Ärzte und Ärztinnen, das in ihrem Studium einfach auch haben. dass sie da psychologisch jetzt hier ihre Module haben, die dann, ich meine, sie arbeiten in einem Krankenhaus. Tod ist immer wieder das Gegenüber mit den Angehörigen. Also das gehört sich einfach, denke ich mal, damit besser umzugehen. Dann eben auch diese...
Entschuldigung, meine Frage. Denkst du denn, dass ganz allgemein in Bezug auf den Tod keinerlei Vorbereitung, Fortbildung und so fürs ärztliche Personal da sind oder in Bezug auf so spezielle Fälle?
Also ich weiß, dass jetzt das, da hat sich was reformiert, dass da eben Angebote sind. Aber es ist nochmal was anderes, jetzt hier einer schwangeren Frau, einer Mutter, jetzt in dem Zustand, dass das Baby im Bauch ist. Also das, ich denke, das ist ja ein Ausnahmezustand, jetzt auch so mit Hormonen voll zu sein. Die alle sind ausgerichtet auf, ich gebäre mein Baby und ich still's dann. Und ich lasse es groß werden. Und das finde ich nochmal viel sensibler. Also da an der Stelle wirklich einen guten Umgang zu haben. Die eigene Betroffenheit auf jeden Fall auch zu haben und rüberzugeben. Ja? Und auch zu weinen. Warum darf ich als Gynäkologe nicht weinen? Also ich denke, Gefühle zulassen finde ich an der Stelle auch gut. Natürlich auch professionell zu sein. Aber das glaube ich, dass wenn diese Paarung gelingt, fände ich es genial. Und das tut es garantiert hier und da auch schon. Ja? Aber die Zeit jetzt in der Pränataldiagnostik zum Beispiel, Trisomie 13 bei, wie heißt, ja, Vera, da habe ich es selber einfach auch immer wieder erlebt, dann ist jetzt hier diese Diagnose gestellt, das Kind ist schwer krank und die Reaktion, die kam ja im Film auch sehr gut rüber, schnell wegmachen. Schnell raus aus diesem Albtraum und am besten einen Kaiserschnitt, also dass ich einfach all das jetzt nicht noch tagelang durchleben muss oder diese Einleitung, 2 Tage, manchmal auch 3, 4 Tage, aber das ist alles, das ist ja eine Zeit, die noch vor mir liegt und ich will es ja ganz schnell beenden, ich will weg, ich will raus, ich will auf mein Sofa, in mein Bett, ich will die Decke über mich drüber ziehen, aber mich diesem Prozess nicht hingeben. Und dennoch ist die Zeit einfach so wichtig. Und nach Hause geschickt zu werden, zur Familie und erstmal das setzen lassen, das finde ich wirklich auch gut. Und nicht sofort jetzt hier auf Station zu kommen und vielleicht dann schon das Bett zu kriegen und mit der Einleitung zu starten. Oder eben bei den kleinen Geburten, also bis 12., 13., 14. Woche, wenn es dann darum geht, da bin ich ja dann meistens beim Niedergelassenen, der dann eben, wenn das Herz nicht mehr schlägt, schon einen Termin für die Ausschabung am nächsten Tag macht. Also es braucht es alles gar nicht, dass man jetzt ganz, ganz schnell und übereilt da jetzt so Termine macht und dass das jetzt beendet wird. Daher...
Also du meinst, dass einfach der psychische Prozess da nicht respektiert wird, dass da einfach von physischen Realitäten ausgegangen wird, aber eben die Psyche nicht berücksichtigt wird, die Zeit braucht.
Ja, und natürlich dieses das erste nachvollziehbare Bedürfnis, ganz schnell rauszukommen. Also ich glaube, das ist jetzt, das gibt sich Hand in Hand irgendwie. Aber da wirklich jetzt erstmal hier sozusagen einen Break zu machen oder eben erstmal abzuwarten. So, jetzt geh erstmal heim, sprich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und hab das erstmal gemeinsam oder mit den Eltern. Also das habe ich auch öfters einfach schon erlebt, dass dann der Anruf an die Hebamme kommt. Ich war jetzt gerade beim Arzt und keine Herztöne sind mehr da. Was soll ich tun? Und eben die Verzweiflung erstmal da ist und dass ich dann zu ihr nach Hause komme. Und das ist halt das Gute in der Freiberuflichkeit, dass ich das einfach auch abrechnen kann. Ja, also was jetzt, das ist nichts Ehrenamtliches, das ist ein Teil von meinem Job und ich gehe dann nach Hause und bin dann in der Situation mit drin und gemeinsam warten wir erstmal ab, bis dieser Schock, bis diese Diagnose sich jetzt erstmal hier begriffen ist und dass es dann auch nicht so ist, dass jetzt irgendwie das Kind vergiftet mich ja nicht. Also da passiert nichts. medizinisch. Man kann echt warten. Und dann kann dieser Prozess eben auch starten, des Loslassens nämlich. Der ist nicht sofort nach Diagnose da, dass ich bereit bin, mein Kind loszulassen. Ob das jetzt eine kleine Woche ist, dass man erstmal wartet, ob der ganze Prozess der Wehen selber in Gang kommt, was es nämlich meistens auch tut. Oder eben dann, dass ich bereit bin für die Einleitung. Und wenn ich nicht bereit bin, dann dauert es einfach länger. Also ich denke, loslassen, okay, das ist natürlich, es ist der Wahnsinn, ja, was da von mir verlangt wird, aber dennoch kann ich diese Schritte gehen in den Abschied, ins Loslassen. Und das braucht Schritt für Schritt, es braucht Zeit. Und das möchte ich gern, dass das verändert wird. In der Pränataldiagnostik, dass, wenn eine Diagnose gestellt ist, dass da gleich eben dann die Seelsorge, die Hebamme mit reinkommt und dass man dann das Ärztinnenzimmer verlässt und dann erstmal vielleicht gemeinsam am Tisch sitzt und diese Möglichkeiten einfach auch aufzeigt. Oder eben auch schon Bestatterin, das finde ich auch gut. Also wie Xenia das macht oder eben jetzt hier, wir haben Rilling sehr oft als Partnerin, dass da eben auch schon mal...
Okay. Die Tochter von Höhn ist eine Hebamme.
Aha. Okay. Ja, also ja, eben diese Zeit.
Habt ihr im Moment noch mal was zuzufügen, bevor wir noch mal dann aufmachen fürs Publikum?
Ja, ich habe noch ein paar Anmerkungen. Solche Dinge wie Rückbildungsgymnastik, dass die Frauen nicht mit anderen Müttern, die ihre Babys zur Rückbildungsgymnastik mitbringen, dass die da nicht zusammen in einem Raum sein müssen, weil es sonst keine anderen Angebote gibt. Das ist ganz häufig der Fall, dass es keine Rückbildungsgymnastik für Sternmütter gibt.
Darf ich da
gerne sagen? Ja, gleich. Selbsthilfegruppen, also ich fand das... Es hat mich schockiert, dass ihr jedes Mal irgendwas 60 Kilometer nach Überlingen fahren musstet, hin und zurück, um mit Lilly zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen. Und es ist ja nicht so, dass im Landkreis Sigmaringen kein Bedarf wäre. Also entweder Möglichkeiten schaffen, Räume schaffen oder selbst aktiv werden, wenn man die Kraft hat. Genauso wie Selbsthilfegruppen für Väter. Also ihr habt auch eine Selbsthilfegruppe oder dein Mann eine gegründet, das läuft anders ab, die machen sich nicht einen Tee und zünden eine Kerze an, die grillen, aber sie sind, es ist einfach anders, aber es kommt trotzdem hier und da wird dann über das Vatersein oder eben das gerade nicht Vatersein gesprochen. Aber das ist oftmals eine Eigeninitiative, die wo ich nur ermuntern kann, die zu ergreifen und sich zusammenzutun.
Also zur Rückbildungsgymnastik wollte ich kurz was sagen. Das hat sich in Tübingen mit der Andrea, ich meine schon 20 Jahre bestimmt, dass hier in Tübingen eben die Rückbildung für verwaiste Mütter angeboten wird. Ich habe damals im Haus der Familie in Reutlingen, das ist auch schon bestimmt 20 Jahre her, da dieses Angebot gehabt und das war eben auch ganz unterschiedlich, mal auch mit den Männern. Das war auch sehr gut und sehr intensiv. Und eben bin dann ja von Reutlingen eben nach Tübingen und meine Nachfolgerin ist hier die Birgit Haas-Reinhardt, die weiterhin im Haus der Familie eben Rückbildungsgymnastik und Trauergruppen eben anbietet. Und ich habe dann, und wir drei, wir sind so zusammen und wir tauschen uns oder wir wechseln uns immer ab, wer dann eben diesen Kurs eben anbietet. Also bei mir im Geburtshaus mittlerweile und die Andrea hat es leider aufgehört, aber vielleicht kommt sie wieder, und mit der Birgit in Reutlingen. Also da ist auf jeden Fall schon mal was da und liegt es an der ländlichen Region?
weiß ich nicht, aber ich habe das von aus einigen Ecken gehört, dass es das also dass das Angebot nicht unbedingt präsent ist. Mhm. Auch, also wäre Xenia heute hier, könnte sie da noch viel mehr erzählen, aber zum Beispiel Krematorien, die ihre Rechnung schreiben und dann schreiben Kremierung Anzahl 1. Das geht gar nicht. Oder Friedhöfe, Friedhofsverwaltungen. Natürlich für ein Kindchen ein weißer Marmorstein, was nicht geht, weil es dem Erscheinungsbild, wie auch immer. Also das sind bürokratische, schrecklichste Dinge, die so einfach zu ändern wären. Aber einfach diese Sensibilität und das Bewusstsein irgendwie nicht da ist. Und der Wille. Also wenn sowas irgendwie euch unterkommt. ja. Bin ich richtig wütend.
Wenn wir vielleicht ein bisschen Licht hier im Saal bekommen würden, dann könnten wir es auch mal aufmachen für Kommentare oder Fragen, die ihr an alle drei oder eine stellen wollt.
Ja, ich wollte zum Film, also es war jetzt einer der berührendsten Filme, die ich hier gesehen habe. Also ich habe selber zwei Kinder und ja, stelle mir das wirklich sehr schwierig vor. Was mich auch erschreckt hat, dass es so, habe ich das richtig verstanden, gar keine Seelsorge gab im Krankenhaus für solche Fälle dann damals.
Doch, es gab doch eine tatsächlich, aber diese Hebamme, die da gleich auf mich zukam und gesagt hat, sie hat Xenia kontaktiert, hat gesagt, dass Xenia doch sehr empathisch ist und dass die das einfach liebevoller macht, sage ich jetzt mal. Ja, und die hat sie mir gleich empfohlen und deswegen hat sie das auch gleich mit der so
gerne weitergegeben.
Ja, genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auch sehr dankbar. Ich habe natürlich die andere Haus gehabt, die Seelsorgerin habe ich auch kennengelernt, das ist auch ganz nett. Aber ich weiß, dass wir nicht auf einer Wellenlinie gewesen wären. Also deswegen war es schon genau richtig so, ja, tatsächlich.
Ja, ich habe nochmal. Also mich würde auch interessieren, Sie jetzt als betroffene Mutter, was hat Ihnen denn am meisten geholfen so oder in den Reaktionen von den aus dem Freundeskreis? Also oder was fanden Sie gut, was war für Sie ja hilfreich?
Ich muss sagen, ich habe eine Freundin, die ist einfach gekommen. Ich sage jetzt mal, die hat sich einfach aufgedrängt. Und das war für mich genau richtig. Ich hab andere gehabt, die haben nur danach gefragt, ob ich auch ja gegessen habe. Als wenn ich das vergessen würde dann und mich selbst vergessen würde. Ich habe ja doch noch ein Kind, es geht ja nicht. Sondern tatsächlich einfach dann da ist und einfach dann dasteht und sagt, so komm, wollen wir nicht mal zum Grab gehen und zeig mir mal, wo er ist. Und einfach wirklich einen offenen Umgang damit hat und auch ehrliche Fragen stellt, sage ich jetzt mal so, was wissen möchte, hat auch gefragt, wie das war bei der Geburt, wie ich mich dabei gefühlt habe, also wirklich tiefergehende Sachen und wir haben gemeinsam geweint, ganz viel und das war tatsächlich echt schön, muss ich ehrlich sagen, weil es klingt irgendwie blöd, aber wenn jemand noch mitleidet, erträgt sich es leichter.
Heißt es ja auch geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja, tatsächlich. Und das war ehrlich gesagt sehr schön. Und wir haben dadurch eine ganz gute Verbindung mittlerweile. Und das hat mir wirklich unglaublich viel geholfen, muss ich sagen. Und nicht dieses einfach nur Totschweigen oder wenn man dann wieder schwanger ist, naja, jetzt kriegst du ja doch dein Kind oder wie auch immer. Da gibt es so viele Sprüche, sage ich jetzt mal, die man sich dann anhören darf, sondern tatsächlich zu sehen, dass es ja auch ein anderes Kind ist und trotzdem das Verlorene nie zu vergessen und auch wenn der Geburtstag hat, wenigstens zu schreiben. Also so Kleinigkeiten sind es einfach. Genau. Also nicht einfach versperren und die Augen zu machen und aus dem Weg gehen, sondern tatsächlich offen eigentlich drauf zugehen, weil ich kenne niemanden, der nicht drüber reden möchte, weil über jedes andere Kind sprechen wir doch auch. Ja. Warum sollen wir das denn nicht darüber?
Ja, ich muss sagen, Die Zeit wird bei uns jetzt knapp, weil die nächste Vorstellung beginnt, bald beginnt. Aber ich denke, alle drei sind sicher auch gerne bereit, falls sie noch draußen irgendwelche Fragen haben, die zu beantworten. Und für den Moment würde ich ganz herzlich danken allen dreien, dass sie gekommen sind und ja, uns auch das Herz ausgeschüttet haben und uns es möglich gemacht haben, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, glaube ich, angstfreier mit dem Thema umgehen können. Nach diesem Film und diesem Gespräch. Also ganz herzlichen Dank.
Wir sprechen hier jetzt mit der Regisseurin und Biene, wollt ihr euch ganz kurz vorstellen?
Ja, Alina Zirnik, ich bin Autorin, Regisseurin von Komm, Gehen, Bleiben.
Ich bin Biene und eine der betroffenen Mamas.
Und ich bin die Chris Spitzner und ich arbeite als Hebamme und bin seit 20 Jahren in der Begleitung von verwaisten Eltern.
Genau, also jetzt erstmal eine Frage an dich, Alina. Wie haben Sie die betroffenen Frauen für den Film gefunden und wie war so die Zusammenarbeit?
Gefunden, also ich habe sie durch die Bestatterin Xenia Krämer, die auch im Film Protagonistin ist. Sie hat mich den Frauen vorgestellt. Xenia hat eine Trauergruppe ins Leben gerufen, weil es keine gab und hat dann in einer WhatsApp-Gruppe, die sie dann mit den betroffenen Frauen, mit den Müttern hat, reingeschrieben, dass ich gerne mit betroffenen Müttern sprechen würde. Und da haben sich die drei gemeldet und wir haben uns getroffen. Ich war jeweils bei den Frauen zu Hause und habe Tonaufnahmen gemacht. Und wir haben ja so zwischen einer und zweieinhalb Stunden gesprochen und geweint, manchmal auch gelacht, hauptsächlich geweint, aber ja, sehr schnell eine gemeinsame Sprache gefunden. Und so kam das.
Gab es vielleicht dabei bei so einem sensiblen Thema besondere Herausforderungen bei der Herangehensweise?
Also ich wusste nicht so genau, was auf mich zukommt, weil ich vorher auch keine Berührungspunkte hatte mit dem Thema. Ich hatte aber eine ganz große Neugierde und ich wollte wissen, was das für Geschichten sind. Und von Anfang bis Ende. Und ich habe möglicherweise auch sehr naive Fragen gestellt, aber immer aus einer Neugierde heraus und aus einem Interesse und einfach zu erfahren, wie es den Frauen gegangen ist, welche Unterstützung sie bekommen haben, welche sie sich vielleicht gewünscht hätten, wie es jetzt ist. Oder Biene?
Genau. Ja, genau. Also wir haben uns gemeinsam das Fotobuch angeguckt, was ich ja für Hans gemacht hatte oder von Hans, wo einfach alles drin ist, selbst die Geburtsurkunde. Und genau, und dann sind wir so im Prinzip die ganze Schwangerschaft durchgegangen, von Anfang bis zur Beerdigung, sage ich jetzt mal, und dann noch danach. Und genau, und da ich ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon schwanger war mit meinem Regenbogenbaby, haben wir natürlich auch darüber gesprochen, wie es denn da weitergeht.
Da spezielle Kriterien, welche Bilder Sie genommen haben, wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, also diese Privatarchive, die ganzen privaten Fotos, die gezeigt werden, da haben wir im Schnitt schon sehr genau geguckt, welche Phasen in dieser Geschichte, welche Fotos können wir denn da zeigen? Also vor allem nur zu Beginn der Schwangerschaft, dann zu Zeiten der Diagnose oder auch im Krankenhaus. Und ich habe euch alle immer wieder, habt ihr noch mehr Fotos oder habt ihr Fotos noch von der Beerdigung? Also da waren, es waren immer sehr spezielle, spezifische Themen, wofür wir im Schnitt diese Fotos gebraucht haben. Und ihr habt dann eure Fotoalben geöffnet und mir dann die Bilder geschickt.
Vielleicht jetzt noch eine Frage an dich, Christa, und zwar, wie gehst du mit Frauen um, die ihr Kind gerade verloren haben? Gibt es da irgendwie, hast du da irgendwie spezielle Umgangsmöglichkeiten?
Also es gibt nicht das Rezept und nicht das Vorgehen, sondern es ist so ähnlich, wie du gerade gesagt hast vorher, so diese Offenheit eben dann auch, wen treffe ich an? Welchen Menschen treffe ich an? Das ist doch so unterschiedlich. Und wie ist die Geschichte? Ich lasse mir die Geschichte auch erstmal erzählen. Und dann geschieht da so schnell eine Nähe und eine Beziehung. Und da kann ich einhaken. Und dann geht es halt darum, raus auszuloten, was braucht sie denn jetzt heute? Also als Hebamme habe ich ja eben die Möglichkeit, dann auch Wochenbett eben auch anzubieten. Und das heißt, ich kann einmal am Tag, ich könnte sogar zweimal am Tag, die ersten 10 Tage nach der Geburt zur Frau, zu dem Paar gehen. Männer sind meistens, die sind sonst wo. Also meistens ist wirklich die Frau und der Mann ist froh, dass die Frau jetzt Besuch kriegt und die sich darum kümmert, um die, ums Herz und um die Seele. Und aber eben zu schauen, was kann ich ihr jetzt heute Gutes tun, was braucht sie und welche Informationen braucht sie eben auch, weil das ich habe halt einfach jetzt hier, welche Möglichkeiten sie es mit dem Bestatten hat, mit das kam bei dem Film einfach auch so schön raus jetzt hier mit dann, also gerade so die kleinen Babys mit der Urne und diesen Fingerabdrücken von den Besucherinnen und Besuchern. Also das Ganze persönlich zu machen und dass man ein bisschen was mitgibt an, in das Säckchen, wo die Urne eben dann ja ins Grab runtergelassen wurde. Oder eben, dass der Sarg bemalt wird. Oder dieser Brief, den die Eltern an ihr Kind schreiben können und dass es mit reinkommt. Also diese Grabbeigaben. Was da alles möglich ist. Und auch dann, wenn das Kind noch in der Klinik ist, dass sie dann jederzeit wieder in die Klinik kann, um das nochmal anzuschauen. Das liegt ja dann in der Pathologie und wird so lange eben da gelassen, bis eben dann die Bestatterin, der Bestatter kommt. Aber wenn sie den Wunsch hat, doch nochmal gucken zu gehen, dann, dass man miteinander hingehen kann. Und so weiter und so weiter. Und eben dann auch, finde ich, das Körperliche. Und das ist für mich auch so ein ganz guter Einstieg, dass ich eben die Brust, die an sich ja eigentlich es Milch geben möchte, ja, weil der Körper, der hat ja funktioniert, der hat ja das Baby geboren und jetzt kommt eigentlich das Stillen dran und dass ich da so die körperlichen Untersuchungen machen kann und Tipps geben kann oder jetzt ist die Gebärmutter zurückgebildet, was macht der Wochenfluss, die Blutung? Was macht die Muskulatur, dass wir auch in Bewegung gehen können? Und das tut auch so gut, dass ich Übungen anleite. Also ich habe so ganz verschiedene Möglichkeiten. Also ganz egal, wie die Frau einfach so ist, dass ich auf jeden Fall sowas um sie rumlegen kann und mit ihr arbeiten kann, Tag für Tag.
Ich habe jetzt noch eine Frage auch. Und zwar, das wurde ja vorher in der Diskussion nach dem Film noch angesprochen. Findest du oder findet ihr, dass es genug Aufklärung und Sensibilisierung in dem Thema gibt? Weil gerade wie du auch meintest, dass Männer sich eher raushalten aus dem Thema und vielleicht auch nicht so richtig den Umgang suchen damit. Wie nehmt ihr das wahr?
Also jetzt mal zu den Männern. Ich finde schon, da hat sich was verändert, gell? Also die Männer sind nicht mehr die Männer von vor 10, 15 Jahren. So wie die Männer ja einfach auch jetzt hier Elternzeit beantragen und einfach das Baby auch aufwachsen sehen möchten. Also jetzt gerade so die erste Zeit, das Baby kennenlernen. Und von daher, es ist eine ganz andere Haltung jetzt zur Familie und eben dann, wenn ein Baby kommt oder Baby da ist. Daher die Männergeneration, finde ich, die ist anders. Und, und eben dann auch die Trauer zulassen und sich krank schreiben lassen. Ja, weil anders geht's ja gar nicht. Ich meine, die Männer, die haben keinen Männerschutz, also Väterschutz, sondern sie müssen es über den Weg der Krankschreibung, dass sie einfach auch auf sich aufpassen und die Zeit haben und für die ganzen Themen, die da auf sie zukommen mit Beerdigung und nicht arbeiten gehen können. Das geht halt nun mal einfach nicht. Aber was ich vorher meinte mit dem, dass wenn ich dann eben zum Hausbesuch komme, dass sie dann auch eine ganz kleine Pause haben von dieser Seelenintensität. Weil du brauchst ab und zu mal eine Pause, weil das ist so schwer, wenn du nur in dem Thema drin bist und die Trauer spürst, die erdrückt dich irgendwann. Ab und zu mal da rausgehen und was anderes machen oder jetzt die Hebamme mit der Frau sprechen lassen. Das ist das, was ich so wahrnehme, dass das wirklich auch ganz gut tut.